Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich war zwar schon mal ein paar Mal hier, aber das war, glaube ich, beides Mal während Corona. Deswegen stelle ich mich einfach mal noch ganz kurz vor, okay? Hi, also ich heiße Eva Dittmann. Ich bin Dozentin für Altes und Neues Testament am Theologischen Seminar Rheinland. Bin da seit 5 Jahren hierher gezogen, vor 5 Jahren. Davor habe ich 5 Jahre in Chicago gewohnt. Genau, und komm gerne hier mal vorbei. Schön, dass ihr mich immer wieder einladet. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja, 40% der Handlungen, die wir täglich ausführen, sind nicht durch bewusste Entscheidungen herbeigeführt, sondern sind einfach Gewohnheiten. Gewohnheiten bestimmen also einen ganz, ganz großen Teil unseres Alltags. Ja, so brauchen wir uns morgens zum Beispiel keine Gedanken mehr darüber machen, wie wir uns die Zähne putzen. Ja, wir tun das einfach. Ja, ich hoffe zumindest. Ja, das ist einfach in uns hineinprogrammiert. Und die meisten von euch, glaube, können sich sogar im Halbschlaf ihren Kaffee morgens machen. Ja, oder würden wahrscheinlich morgens sogar mit dem Auto zur Arbeit kommen und am Ende gar nicht mehr wissen, wie sie dort angekommen sind, weil es einfach im Autopilotmodus funktioniert. All das sind Dinge, die wir ganz automatisch tun. Ja, das sind eben Gewohnheiten. Und das Spannende an Gewohnheiten ist, Gewohnheiten werden in der gleichen Hirnregion abgespeichert wie der Herzschlag und die Atmung. Das heißt, die lassen uns Energie sparen. Ja, wenn wir im Gewohnheitsmodus sind, dann verbraucht das Gehirn nur etwa 20% unserer benötigten Gesamtenergie. Und das kann man auch ganz logisch erklären. Ja, wenn eine Handlung automatisiert ist, ja, wenn wir da nicht mehr drüber nachdenken müssen, dann braucht man dafür auch keine Willenskraft mehr. Und wir alle wissen, Willenskraft ist ja der größte Energieräuber für uns. Wieso lacht ihr jetzt alle? Ja, es ist wissenschaftlich erwiesen. Ja, wenigstens heute etwas gelernt, ne? Genau, also wir brauchen keine Willenskraft mehr. Und Willenskraft kostet uns ja richtig viel Energie. Wenn wir uns bewusst für etwas entscheiden müssen, das kostet Kraft. Ja, da müssen wir denken, das wollen wir nicht. Ja, und das heißt im Umkehrschluss natürlich, je mehr wir aus Gewohnheit tun, desto mehr Energie steht uns dann für andere Dinge zur Verfügung, die uns vielleicht auch wichtig sind. Und ich glaube, das können wir uns auch geistlich zunutze machen. Gute Gewohnheiten haben nämlich auch ein ganz, ganz großes geistliches Potenzial. Ja, wer gute geistliche Gewohnheiten entwickelt, der ist definitiv damit auch auf einer Wachstumsspur. Und wir wollen uns heute Morgen deswegen so ein bisschen mit der Frage auseinandersetzen, wie wir Gewohnheiten gewinnbringend einsetzen können, um unser geistliches Wachstum zu fördern. Ja, und was wir dafür tun können, diese Gewohnheiten zu entwickeln und schlechte Gewohnheiten uns abzugewöhnen. Und das machen wir heute Morgen in 3 Schritten. Wir wollen uns zuerst einmal angucken, was für eine Macht, was für eine geistliche Macht Gewohnheiten haben. Dann wollen wir ganz konkret schauen, wie Gewohnheiten uns auf dem Weg hin zur Christusähnlichkeit helfen können, weil das ist ja das Ziel. Und dann auch wirklich mal ganz praktisch überlegen, was kann uns denn helfen, gute Gewohnheiten zu entwickeln und schlechte uns abzugewöhnen. Das gehört ja auch dazu. Und wir beginnen mal mit dem ersten Punkt. Nämlich die Macht der Gewohnheiten. Und ich glaube, Gewohnheiten haben Macht in zweierlei Weise. Ich glaube zum Ersten, Gewohnheiten haben Macht, weil sie Veränderungsprozesse auslösen können. Ja, sie können zu einem Wachstumskatalysator für uns werden oder bei negativen Gewohnheiten zu einem Wachstumsbremser. Ich glaube nämlich, wir unterliegen häufig der Fehlannahme, dass kleine Dinge keinen Unterschied machen. Ja, wenn ich heute ins Fitnessstudio gehe, dann bin ich heute immer noch nicht fit. Ja, und wenn ich heute 1 Stunde Chinesisch lerne, kann ich wahrscheinlich die Sprache immer noch nicht. Und wenn ich heute eine Stunde in der Bibel lese, dann sehe ich immer noch keine Veränderung in meinem Herzen. Und das gilt natürlich auch für schlechte Gewohnheiten. Wenn ich heute 1 Tüte Chips esse, ja, dann wird mir das meine Waage morgen wahrscheinlich trotzdem verzeihen. Und wenn ich heute meine Aufgaben aufschiebe, dann werde ich morgen wahrscheinlich noch genug Zeit dafür haben. Und wenn ich heute mal aufs Beten verzichte, Aber passiert doch eigentlich auch nichts, oder? Und so verfallen wir so ein bisschen diesem Trugschluss, dass diese einzelnen kleinen Entscheidungen keine Bedeutung haben. Man kann die ja eigentlich ignorieren. Es passiert ja nichts. Und im gewissen Sinne ist das auch so. Aber wenn wir diese kleinen Entscheidungen wiederholen, das heißt diese Dinge immer und immer und immer wieder tun, dann haben sie in ihrer Summe natürlich einen ganz, ganz großen Einfluss auf unser Leben. Im positiven Sinne wie auch im negativen Sinne. Und ich glaube, wir überschätzen oft die Bedeutung von einschneidenden Momenten. Ja, wenn man irgendwas Großes erlebt hat, dann denkt man, boah, das hat mein Leben jetzt verändert. Ich glaube, das überschätzen wir. Und wir unterschätzen den Wert von kleinen Veränderungen im Alltag. Aber Veränderungen, wirkliche langfristige Veränderungen, brauchen oft keine massiven Einschnitte, sondern kleine Veränderungen. Minimale Veränderungen können maximale Wirkung haben. Durch kleine Gewohnheiten können wir wirklich große Lebensveränderungen erreichen. Auch Dinge, die wir sonst niemals hinbekommen würden. Ja, das muss man jetzt einfach mal sich mathematisch vorstellen. Ja? Stellt euch vor, ich würde jeden Tag, ein Jahr lang, jeden Tag 1% besser werden. 1%. Am Ende des Jahres bin ich 37 Mal besser als am Anfang des Jahres. 37 Mal besser. Negativ, wenn ich jeden Tag 1% schlechter werde, dann habe ich am Ende des Jahres nichts mehr. Also ne, wir merken ja auch manchmal die Kraft von negativen Dingen, die in unserem Alltag sind. Ne? Das ist einfach mathematisch, macht das Sinn. Ja? Und im Tagesgeschäft kann man diese minimalen Veränderungen oft gar nicht so wahrnehmen, aber in ihrer Summe machen die total viel aus. Durchbrüche im Glauben sind meistens die Ergebnisse guter Gewohnheiten, die man über längere Zeit eingeübt hat und nach einer Weile, also nicht sofort, sondern erst nach einer Weile ihre Wirkung zeigen. Ja, plötzliche Veränderungen, auch wenn man das Gefühl hat, dass die plötzlich sind, die haben oft eine jahrelange Geschichte. So wurde Daniel zum Beispiel mit Sicherheit nicht über Nacht zu dem Mann, den wir in dem Buch Daniel kennenlernen. Ja, seine Charakterfestigkeit, seine Standfestigkeit im Glauben, seine Leiterschaftsfähigkeiten, ja, die kamen wahrscheinlich nicht von ungefähr. Ja, sein Leben war geprägt von einer weichenstellenden Gewohnheit, dem Gebet. Ja, wir kennen die Geschichte von Daniel in der Löwengrube. Ja, der König hatte auf Empfehlung von seinen Ratgebern ein Gesetz erlassen und es untersagte ihm und allen anderen Menschen im Reich, eine Bitte an irgendjemand anderen zu richten als an den König selbst. Und in Daniel 6, Vers 11 lesen wir dann von Daniels Umgang mit dieser Situation. Hier steht, Daniel wusste, dass dieses Gesetz vom König erlassen worden war. Er ging in das obere Stockwerk seines Hauses, wo er die Fenster, die nach Jerusalem zeigten, immer geöffnet hielt. Trotz des Verbots kniete er sich nieder, dankte und lobte Gott und flehte ihn an, wie er es auch sonst dreimal täglich machte. Diese kleinen Nachsatz, wie er es auch sonst dreimal täglich machte. Daniel fing nicht erst an zu beten, als er in Schwierigkeiten war. Das war eine jahrelange Praxis, die nach und nach kleine Veränderungen in seinem Herzen ermöglicht hat und ihn dann zu diesem Mann gemacht hat, der Gott sogar noch in der Löwengrube treu war. Gewohnheiten haben Macht. Und ich glaube auch Gewohnheiten, das ist der zweite Aspekt davon, dass Gewohnheiten Macht haben, weil sie unser Herz prägen. Ja, hierzu mal eine kleine Geschichte, also eine fiktive Geschichte. Eines Abends erzählte ein alter Cherokee seinem Enkel von dem Kampf, der in den Menschen tobt. Er sagte, mein Sohn, es gibt einen Kampf zwischen zwei Wölfen in jedem von uns. Einer der Wölfe ist böse. Er ist Zorn, Eifersucht, Kummer, Arroganz, Feindseligkeit, Minderwertigkeitsgefühle und Egoismus. Der andere Wolf ist gut. Er ist Freude, Friede, Liebe, Hoffnung, Gelassenheit, Wahrheit, Mitgefühl und Vertrauen. Der Enkel, der überlegte eine Weile und fragte seinen Großvater dann, und welcher Wolf gewinnt? Der alte Cherokee antwortet, der, den du fütterst. Wir sind das, was wir wiederholt tun. Das hat sogar schon Aristoteles, ja, vor Jesus erkannt. Und unser Leben ist wirklich, ist die Summe aller kleinen Entscheidungen und Gewohnheiten. Weil alles, was wir tun, das hat letzten Endes Einfluss auf unser Herz. Das richtet unser Herz an eine bestimmte Richtung aus. Ganz besonders das, was wir gewohnheitsmäßig tun. Ja, wir können nicht regelmäßig danken, ohne dankbarer zu werden. Wir können nicht regelmäßig geben, ohne großzügiger zu werden. Wir können nicht regelmäßig beten, ohne Gott näher zu kommen. Wir können nicht regelmäßig Fürbitte für jemanden halten, ohne barmherziger zu werden. Ja, und auch andersrum. Ja, wir können nicht regelmäßig lästern, ohne hartherzig zu werden. Wir können nicht regelmäßig trinken, ja, ohne abhängig zu werden. Wir sind das, was wir tun. Unsere Gewohnheiten, die werden zu Trainern unseres Herzens, weil sie uns Botschaften, so kleine Botschaften vermitteln. Nehmen wir mal zum Beispiel die weit verbreitete Gewohnheit, morgens als allererstes einen Blick auf unser Smartphone zu werfen. Mehr als die Hälfte der Deutschen schaut in den ersten 15 Minuten nach dem Aufstehen auf das Handy. Auf den ersten Blick ist das ja erstmal so eine gedankenlos vollzogene Handlung, die irgendwie total harmlos erscheint. Aber wenn man wirklich mal darüber nachdenkt, dann ist das gar nicht so harmlos. Weil in Wirklichkeit richtet uns diese Gewohnheit, richtet unser Herz in eine bestimmte Richtung und prägt somit den ganzen Rest des Tages. Wir nennen das eine Schlüsselgewohnheit. Wer morgens zum Beispiel gleich seine Arbeits-E-Mails checkt oder auf seine To-Do-Liste guckt, das mache ich zum Beispiel relativ oft, ja, der sendet seinem Herzen immer wieder diese Mikrobotschaft: Du bist, was du leistest. Wenn du nicht ständig zu viel Arbeit hast und von den Kollegen als leistungsstark angesehen wirst, bist du nichts wert. Manche gucken morgens dann vielleicht gleich auf Instagram. Ja, schaut, wie viele Likes man bekommt oder schaut irgendwie neidisch auf die Errungenschaften oder das Pseudoleben der anderen. Dem drängt sich immer wieder folgende Botschaft aus: Du bist, was andere über dich denken. Dein Leben muss dem Maßstab der anderen entsprechen. Aber eigentlich ist nichts, was du tust, jemals genug. Und wer sich morgens gleich von Werbeangeboten leiten lässt, dessen Herz wird gleich gleich in diesen Konsummodus getrieben. Du bist, was du hast. Deine Lebensqualität und dein Glück werden bestimmt von den Dingen, die du konsumierst. Das, was du dir kaufst, das füllt dann deine innere Leere und erlöst dich von deiner Gebrochenheit. Kleine Botschaften, die wir immer wieder hören. Gewohnheiten kalibrieren unser Herz, die richten unser Herz aus. Und wir müssen uns wirklich fragen, womit füllst du dein Herz? Was sind deine Gewohnheiten und was machen sie mit deinem Herzen? Was für Botschaften kommen da in deinem Herzen an? Welche Botschaften werden dort verankert? Und worauf richten sie dich aus? Kennen alle den bekannten Vers aus Römer 12, Vers 2. Ja, hier fordert Paulus uns auf: Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Art und Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Ich glaube, unsere Gewohnheiten spielen in diesem Prozess eine ganz, ganz große Rolle. Wenn du deine Gewohnheiten änderst, dann änderst du auch dein Herz. Das heißt, wenn du Jesus immer wieder immer ähnlicher werden willst, dann musst du Gewohnheiten entwickeln, die zu seinen Werten und Maßstäben passen, die das entfalten, was du in Jesus eigentlich schon lange bist. Ja, weil Gewohnheiten helfen dir, das zu werden, wer und was du bist. Und das ist der zweite Aspekt, den wir uns heute anschauen wollen. Werde, was du bist. Gewohnheiten helfen uns dabei, zu werden, wer wir schon sind. Ja, viele unserer Gewohnheiten spiegeln so ein bisschen den Zustand unseres Herzens wider. Wir suchen Antworten auf die großen Fragen des Lebens. Ja, wir versuchen, wir alle spüren, wir sind gebrochen, wir sind gefallen und irgendwie versuchen wir alle, dieses Gefühl zu stillen, zu verdrängen, zu betäuben. Und als wir Jesus noch nicht gekannt haben, dann konnten wir gar nicht anders, als unsere Hoffnung auf Dinge zu setzen, die uns nicht erlösen können. Ja, wir nennen das Götzen. Ja, wir konnten nichts anders, als die schönen Dinge, die Gott uns geschenkt hat, ja, die Gott uns erschaffen hat, die Gott uns gegeben hat, zu Götzen machen. Wir waren Götzendiener, um diese Gefallenheit zu stillen. In Epheser 4, 17b bis 19 beschreibt Paulus den Zustand dieser Menschen. Hier steht, ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Auch wenn wir Jesus jetzt kennen, glaube ich, leben wir oft trotzdem noch wie die Menschen, die Jesus nicht kennen. Warum? Weil unsere Gewohnheiten immer noch dort Antworten suchen, wo es keine gibt. Ja, wir alle wissen, Gewohnheiten sitzen tief. Ja, wenn es mir nicht gut geht, was mache ich dann? Wenn es mir nicht gut geht, dann kaufe ich mir halt was Schönes. Wenn ich mich ungeliebt fühle, dann betäube ich mich einfach, indem ich so ein bisschen auf Instagram rumscrolle. Wenn ich frustriert bin, was mache ich dann? Ich gehe dann in die Küche zum Kühlschrank und hole mir was zu essen. Ja? Wenn ich mich einsam fühle, ja, verlieren viele von uns sich in Pornografie. Wir alle haben tief in uns drinne Mechanismen, ja, Gewohnheiten. Mechanismen sind ja im Grunde Gewohnheiten, die irgendwie versuchen, diese Sehnsüchte zu stillen. Unsere Gebrochenheit irgendwie zu verschleiern. Was sind deine Gewohnheiten, wenn du Sehnsüchte hast? Was sind deine Gewohnheiten, wenn du wirklich spürst, dass deine Seele gebrochen ist? Paulus kennt diese festsitzenden Verhaltensmuster, ja? Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass er in ganz, ganz vielen Briefen uns immer wieder daran erinnert, wer wir in Christus sind. Ja, was für Auswirkungen die Gnade Gottes in unserem Leben hat. Ja, in Epheser 4, in dem Text, den ich gerade schon gelesen habe, da heißt es weiter, ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt. Ihr wurdet gelehrt, den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. In Christus haben wir eine neue Identität. Und ich glaube, wir unterschätzen diese Aussage, weil das eigentlich alles verändert. Ja, in unserem Glaubens- und Wachstumsprozess, da geht es ja nicht um Selbstoptimierung, ja, darum, aus eigener Kraft, aus eigenem Willen irgendwas zu erreichen. Nein, es geht darum, das zu entfalten, was wir in Christus jetzt schon sind. Werde, was du schon bist. Ja, es geht darum, das zu entfalten, was wir in Christus jetzt schon sind. Wir sind jetzt schon Geheiligte. Wir sind jetzt schon Gerechte. Wir sind jetzt Kinder des Lichts. Wir sind jetzt Miterben Christi. Wir sind jetzt neue Menschen. Und bevor wir über das Was reden oder das Wie, ja, bevor wir über irgendwelche Gewohnheiten reden sollten, reden wir immer erstmal über das Wer. Wer bist du? Was ist deine Identität? Und im Neuen Testament sehen wir dieses Prinzip immer wieder. Erst wer, dann was. Vor dem Imperativ, also vor dem mach das, tu das, steht immer der Indikativ, du bist. Bevor wir etwas tun sollen, sind wir etwas. Und diese Wahrheit, die müssen wir verinnerlichen, diese neue Identität, die müssen wir wirklich verstehen, tief in unserem Herzen verankern, tief hineintauchen in die Gnade Gottes. Weil diese Perspektive, die verändert wirklich alles. Unsere Identität, und das ist ganz wichtig, unsere Identität prägt nämlich unser Handeln. Unsere Identität prägt unsere Gewohnheiten und unsere Gewohnheiten wiederum bestärken dann diese Identität. Es ist ein Kreislauf. Stellt euch mal, ich versuche das mal deutlich zu machen, stellt euch mal zwei Leute vor, denen eine Zigarette angeboten wird. Beide wollen eigentlich aufhören mit dem Rauchen, ja? Der erste sagt, nee, danke, ich versuche aufzuhören. Auf den ersten Blick klingt das ja eigentlich wie eine vernünftige Antwort. Der Typ hat Nein gesagt, ne? Ihm wurde eine Zigarette angeboten, hat Nein gesagt, ich will aufhören. Aber wenn man das wirklich mal genau analysiert, was dieser Mensch gesagt hat, dann merkt man, diese Person glaubt selbst noch daran, dass er ein Raucher ist. Also seine Identität ist Raucher. Er ist Raucher, der versucht aufzuhören. Ja, er versucht, ein Verhalten aufzuhören, während seine Identität dieses Verhalten weiter bestärkt. Ja, wenn ich sage, ich bin Raucher, dann muss ich immer gegen meinen Willen handeln, um nicht zu rauchen. Das ist ein ganz schöner Willensakt. Ja, meine Identität prägt mein Verhalten. Die zweite Person sagt, nein, danke, ich bin kein Raucher. Ja, und hier finden wir einen ganz wichtigen Unterschied in der Identität. Das Rauchen, also für diese Person war das Rauchen Teil der früheren Identität. Ja, jetzt ist diese Person ein Nichtraucher. Ein Nichtraucher, die versucht, diese Identität zur vollen Entfaltung zu bringen, diese Identität auszuleben. Und ich glaube, genauso ist das mit unserer Identität in Christus. Wir sind Geheiligte, die versuchen, heilig zu leben. Wir sind nicht unheilig und versuchen, heilig zu leben. Nein, das ist nicht die Botschaft, die wir im Neuen Testament haben. Wir sind in Christus schon Geheiligte. Wir sind jetzt schon Gerechte. Und ja, wir wissen alle, wir haben alle noch Verhaltensweisen, die nicht zu dieser Identität passen. Ja, die noch an diesen alten Menschen erinnern. Aber das Wichtige ist, unsere Identität ist neu. Wir sind andere Menschen und versuchen, diese Identität jetzt in Christus zu entfalten. Und das Tolle ist, ja, die Botschaft des Neuen Testaments ist, dass wir eben nicht so bleiben müssen, wie wir sind. Und dass Veränderung wirklich möglich ist, auch wenn das manchmal hoffnungslos erscheint. Und das ist der letzte Gedanke. Veränderung ist möglich. Vielleicht denkt der eine oder andere gerade so ein bisschen, ja, ist ja alles schön und gut, klingt ganz toll, aber ich kriege das nicht hin. Ich kriege es einfach nicht hin, gute Gewohnheiten zu entwickeln. Und vor allem kriege ich es nicht hin, die schlechten loszuwerden. Das ist ja noch oft noch schwieriger. Ja, Gewohnheiten zu entwickeln braucht Zeit, das braucht Disziplin, das braucht Geduld, das braucht Durchhaltevermögen, das schaffe ich nie. Ja, es ist so ein bisschen wie Paulus uns das in Römer 7, Vers 15 sagt, ja. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich will, sondern das, was ich nicht will. Ja, ich tue das, was ich verabscheue. Ja, wie um alles in der Welt kann ich jetzt meine Gewohnheiten ändern? Und ich habe euch dazu jetzt einfach mal drei Tipps mitgebracht, wie das möglich ist. Der erste Tipp, auch wenn das vielleicht sehr klischeehaft sich anhört, aber es ist ja auch einfach die Wahrheit, bitte Gott um Hilfe. Ja, er ist es ja, der das Wachstum schenkt. Er möchte, dass wir erfolgreich sind. Er möchte, dass wir das werden, was wir schon sind. Und er möchte dich dabei unterstützen. Und dieses Wollen und das Vollbringen, wie das im Philipperbrief so schön heißt, ermöglichen. Ein zweiter Tipp ist, konzentriere dich auf sogenannte Schlüsselgewohnheiten. Schlüsselgewohnheiten, ich habe das Wort gerade schon mal kurz erwähnt, das sind Gewohnheiten, die wie Hebel wirken können und in der Lage sind, Kettenreaktionen auszulösen. Ja? Das sind Tätigkeiten, die in mehreren Lebensbereichen gleichzeitig verschiedene Auswirkungen haben. Ja? Und diese Schlüsselgewohnheiten, das ist das Spannende daran, die müssen gar nicht unbedingt typisch geistlich sein. Also für viele Leute ist, glaube ich, stille Zeit irgendwie am Morgen auch eine Schlüsselgewohnheit. Aber es muss auch nicht unbedingt eine geistliche Gewohnheit sein, die zu einer Schlüsselgewohnheit werden kann. Sondern es sind einfach Gewohnheiten, die einen ausstrahlenden Effekt auf den gesamten Tag haben können oder die an entscheidenden Momenten im Tag passieren. Für mich ist das zum Beispiel einmal morgens und dann, was ich nach dem Mittagessen mache. Ja, also da entscheidet sich, wie der Rest des Nachmittags verläuft. Ja, das sind für mich zwei wichtige Momente am Tag. Ja, gerade morgens ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Wie beginne ich meinen Tag? Was mache ich morgens? Ja? Beginne ich den Tag mit einem Gebet, ja, oder mit dem Smartphone, wie die meisten von uns? Und ganz, ganz viele Dinge können dann zu einer Schlüsselgewohnheit werden. Joggen, das Bett machen, hat wissenschaftlich bewiesen, dass das Bett machen ganz, ganz toll sein soll. Ihr lacht, macht ihr mal das Bett. Ich kann das leider nicht aus eigener Erfahrung berichten, ich mache mein Bett nicht, aber gemeinsam Mahlzeiten einnehmen, ja, also dass man einmal am Tag zusammen mit der Familie sitzt, für viele ist das eine total wichtige Gewohnheit, die einen ausstrahlenden Effekt hat auf den Rest des Lebens. Auf den ganzen Rest des Lebens auf jeden Fall. Tägliches Bibellesen, klar, ja. Stille halten, einfach mal 10 Minuten Stille halten, ja. Finde heraus, was die weichenstellenden Momente in deinem Alltag sind und konzentriere dich darauf, ja. An diesen Punkten Gewohnheiten zu entwickeln, die dich geistlich voranbringen. Ja, also es muss gar nicht, ich muss nicht meinen ganzen Tag auf den Kopf stülpen und verändern, um zu wachsen. Oft reichen kleine Gewohnheiten an Schlüsselmomenten des Tages. Und der dritte Gedanke, der dritte Tipp ist, lernt von den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die es zu Gewohnheiten gibt. Es gibt, ja, in den letzten Jahren, habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, ganz, ganz viele Bücher und wissenschaftliche Texte über Gewohnheiten. Ja, die sind total spannend und ich glaube, wir dürfen von denen lernen. Auch wenn die nicht christlich, von christlichen Autoren geschrieben wurden. Ja, weil Gott hat Wahrheiten über den Menschen und wie der Mensch tickt in die Schöpfung hineingelegt. Und das können auch Menschen herausarbeiten, die Gott nicht kennen. Und davon dürfen wir auch, ne, lernen. Und das bestätigt auch oft das, was im Neuen Testament steht. Ja, also wenn wir alles, was ich jetzt über Gewohnheiten gesagt habe, finde ich auch irgendwie in der Bibel wieder. Und ich glaube, wir dürfen davon lernen. Und Gewohnheiten funktionieren dann immer nach folgendem Schema. Kannst du eins weitermachen? Genau, das ist wissenschaftliche Erkenntnis, ja, der Prozess beginnt mit einem Trigger, einem Auslösereiz, der mir den Impuls gibt, zu handeln. Trigger können zum Beispiel Orte oder Zeiten sein, Stimmungen oder bestimmte Menschen, die ich treffe oder in bestimmten Situationen, in denen ich bin. Ja, also zum Beispiel immer, wenn ich auf der Couch bin, dann mache ich das und das. Oder immer, wenn ich müde bin, dann mache ich das und das. Oder immer, wenn ich diese Person sehe, dann mache ich das und das. Immer, wenn ich an der Ampel stehe, ja, dann mache ich das und das. Ja. Das wiederum, das löst eine Sehnsucht in mir aus. Ja. Wenn das so in mir verinnerlicht ist, dann löst es eine Sehnsucht aus, etwas zu tun. Ja. Etwas, das mich motiviert, eine bestimmte Handlung zu vollziehen. Und ich erwarte dann auch, wenn ich diesem Gefühl dann, dieser Sehnsucht dann folge, dass ich dann befriedigt werde, dass ich eine Belohnung bekomme. Ja, also Trigger und Sehnsucht führen dann in die Aktion, ja, die Gewohnheit selbst, die dann wiederum durch eine Belohnung abgerundet wird. Ja, das ist der normale Zyklus, wie Gewohnheiten funktionieren. Könnt ihr mal kurz überlegen, in euch gehen, bei Gewohnheiten, die ihr macht. Ja, wie macht ihr morgens den Kaffee? Ihr wollt wach werden, das ist der Trigger. Ihr seid müde, dann geht, ne? Also, was ist der Zyklus von euren Gewohnheiten? Und diesen Zyklus, den können wir uns natürlich auch bei der Entwicklung neuer Gewohnheiten und beim Ablegen schlechter Gewohnheiten zunutze machen. Ja, und ich zeige das mal anhand von guten Gewohnheiten. Bei schlechten Gewohnheiten wäre das natürlich genau das Gegenteil. Also, wenn du eine neue Gewohnheit entwickeln möchtest, such dir einen Trigger. Ja, also mach es offensichtlich. Ja, so wie die Israeliten in 5. Mose 6 dazu aufgefordert werden, die Gebote Gottes um ihren Arm, ja, zu binden. Die hatten ja dieses Lederband, ja, sollten sich das da rumbinden und dann auf diese Stirn sollten sich das machen. Ja, und an die Türpfosten ihres Hauses haben die was geschrieben. Ja, so können wir uns natürlich auch Erinnerungshilfen schaffen. Sei das ein Wecker oder irgendwie wirklich ein visueller Gegenstand, der uns helfen kann, ja. Wer abends gerne zum Abschluss des Tages in der Bibel lesen möchte, der sollte die Bibel vielleicht nicht verstecken, sondern ihr lacht. Wir machen uns das Leben oft sehr, sehr schwer. Legt die Bibel doch einfach morgens schon auf das Kopfkissen. Ja, wenn ihr euer Bett macht. Ja, wer über den Tag hinweg mit Gott in Verbindung stehen möchte, ja, der kann sich einfach einen Wecker auf dem Handy stellen, ja. Und dann verbinde diese Gewohnheit mit einem klaren Ort und einem klaren Zeitpunkt. Ja? Oder verbinde sie sogar mit einer bereits bestehenden Gewohnheit. Das nennt man Habit Stacking, also wenn man mehrere Gewohnheiten aufeinander stapelt, weil das kann uns helfen. Also wenn ich das schon eine funktionierende Gewohnheit dranhefte, dann ist es leichter, das einzuführen. Ja, morgens, nachdem ich die Zähne geputzt habe, dann gehe ich zum Beispiel meistens mit meinem Hund raus und wenn ich wieder reinkomme, ja, also was mache ich dann? Ja, das sind Abläufe, die klar sind und die funktionieren auch. Ja, da habe ich auch keine Wahl, weil mein Hund morgens vor der Tür sitzt und raus möchte. Ja, sucht euch Hilfen, ja, und macht dann diese Gewohnheit auch attraktiv, ja. Suche dir Menschen zum Beispiel, die dich in diesem Prozess unterstützen, ja, und den Weg mit dir gemeinsam gehen. Oder verbinde das mit einer anderen Gewohnheit, die du total gerne tust, ja. Und ne, überleg dir auch ne, immer wieder diesen langfristigen Wert, warum mache ich das eigentlich? Warum habe ich mich jetzt entschieden, diese Gewohnheit einzuführen? Dann ist es auch total wichtig, dass wir diese neue Gewohnheit einfach machen. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie ihr das, also am Ende des Jahres nehme ich mir meistens Sachen vor, aber ich nehme mir meistens Sachen vor, die viel, viel zu schwer sind für mich. Und es ist eigentlich viel sinnvoller und effektiver, klein anzufangen und uns dann hochzuarbeiten. Ja, bricht die Gewohnheit so weit runter, dass sie wirklich für dich machbar ist. Ja, anstatt zu sagen, ich will jeden Tag mindestens eine Stunde in der Bibel lesen, ja, fang doch einfach mal mit 5 Minuten an. Ja, also wenn du sonst noch nie in der Bibel gelesen hast, dann kann man nicht einfach von 0 auf 100 gehen. Das ist utopisch. Ja, oder statt zu sagen, ich will 3-mal die Woche für 1 Stunde Sport machen, fang doch einfach mal mit jedem Tag 10 Minuten an. Ja, und bereite dann in deiner Umgebung auch wirklich alles dafür vor. Ja, wenn du zum Beispiel jeden Tag vielleicht etwas Gitarre spielen möchtest, ist es sinnvoll, die Gitarre nicht eingepackt in eure Gitarrentasche zu haben, in der letzten Ecke eures Hauses, wenn ihr abends nach Hause kommt, euch auf die Couch setzt und die Fernbedienung direkt vor euch liegt. Ja, ne, wir sind halt einfach Menschen, die Dinge leicht haben wollen. Es ist sinnvoller, die Gitarre dann neben die Couch zu stecken, die Fernbedienung ohne Batterien woanders hinzulegen. Leute, wir müssen uns einfach auch selbst austricksen lernen. Wir brauchen Dinge leicht, das ist einfach so. So ticken wir einfach und das können wir uns eben auch zunutze machen für Dinge, die wir eigentlich wollen. Ja, mach die Dinge leicht, die du tun möchtest und die Dinge schwer, die du nicht tun möchtest. Und dann der letzte Aspekt davon ist, mach, wenn du eine Gewohnheit entwickeln möchtest, mach sie befriedigend. Ja, also sorge dafür, dass du da irgendwie für belohnt wirst. Ich glaube, das Problem bei vielen unserer Gewohnheiten, die wir uns eigentlich wünschen, weil wir wissen, dass die total wichtig sind in unserem Leben, gerade so geistliche Gewohnheiten, dass wir das Ergebnis erst so viel später sehen. Ja, und dann der Effekt halt irgendwie nicht da ist. Ne? Wenn ich, wenn ich jetzt Hunger habe und ein Stück Schokolade esse, dann bin ich jetzt sofort befriedigt. Ja? Instant Gratification, so funktionieren wir halt. Und deswegen ist es total wichtig, dass wir uns im Hier und Jetzt schon immer wieder daran erinnern, was ist das für eine Belohnung, wie kann ich mich neu motivieren. Ja, also mir helfen Rechenschaftspartner, Leute, die mich auf dem Weg unterstützen, ja, mit denen ich gemeinsam unterwegs bin, mit denen ich mich austauschen kann, um eben auch ja, den Prozess wahrzunehmen und zu sehen, wo ich schon gewachsen bin. Ich hoffe, die Botschaft ist ein bisschen klar geworden. Ich glaube, Gewohnheiten haben eine ganz, ganz große Macht in unserem Leben. Ja, zum einen, weil sie Veränderungsprozesse auslösen können und so zu einem Wachstumskatalysator werden können. Zum anderen, weil sie unser Herz prägen. Ja, unsere Herz in eine bestimmte Richtung ausrichten. Wer Christus nachfolgt, ja, wer in Christus ist, ja, der ist dazu eingeladen, auch seine Gewohnheiten mit Gottes Hilfe anzupassen. Ja, wir sind eingeladen, die Person zu werden, die wir in Christus jetzt schon sind. Und ich glaube wirklich, unsere Gewohnheiten können uns dabei helfen. Und der Heilige Geist macht sich auch diese Gewohnheiten zunutze, weil sie uns helfen, wirklich das zu entfalten, wer wir in Christus sind. Ja, weil sie Räume schaffen, wo Gott in uns arbeiten kann. Und ich glaube, es ist sinnvoll, ne, in diesem Prozess sich auf Schlüsselgewohnheiten zu konzentrieren, die dann auf lange Sicht so einen Dominoeffekt auslösen können. Ja, überfordert euch nicht, fangt klein an, lernt von den Erkenntnissen der Wissenschaft und in all dem wollen wir uns die Anweisung von Paulus in Galater 6, Vers 9 zu Herzen nehmen. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Amen. Ich lade euch jetzt trotzdem, die Predigt ist vorbei, aber ich lade euch jetzt einfach mal zu einer kurzen Reflexion ein. Welche Wahrheit deiner Identität in Christus möchtest du gerne entfalten? Welche Wahrheit deiner Identität in Christus möchtest du entfalten? Wer bist du in Christus und was gehört zu dieser Identität dazu? Und dann ganz konkret zu fragen, welche kleine Gewohnheit könnte uns auf diesem Weg helfen, das zu entfalten, wer wir in Christus schon sind? Möchtest du zum Beispiel mehr Freude ausstrahlen? Dann beginn doch ein Dankbarkeitstagebuch. Oder möchtest du fürsorglicher werden? Schreibe eine freundliche Karte am Tag. Möchtest du intime Gemeinschaft mit Gott erleben? Bete für 5 Minuten am Tag. Möchtest du sorgenfreier leben? Beginne den Tag mit einem kurzen Gebet. Möchtest du Gottes Stimme im Alltag mehr hören? Führe vielleicht eine medienfreie Zeit am Tag ein. Möchtest du zur Ruhe kommen? Dann halte doch einfach jeden Abend ein paar Minuten Stille. Ja? Es gibt ganz, ganz viele kleine Dinge, die wir tun können, um diese Identität in Christus zu entfalten. Wenn ihr da noch Ideen braucht, kommt gerne auf mich zu. Ich habe da Spaß dran. Aber ich lade euch jetzt ein, so ein bisschen nochmal die Gedanken nachzureflektieren. Der Lasse spielt so ein bisschen auf der Gitarre und dann schließen wir das mit einem gemeinsamen Lied ab. Wir sind am Ende des Gottesdienstes angelangt und ich würde euch noch gerne unter den Segen Gottes stellen. Bitte steht dazu auf. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. So segne dich der dreieinige Gott, der Vater, der uns in Christus eine neue Identität stiftet, der Sohn, in dem wir werden dürfen, was wir schon sind, und der Heilige Geist, der uns in diesem Prozess unterstützt. Amen. Euch eine gewohnheitsreiche Woche.